Gießen sind, das sagtest du trinkend. Ich war in Gedanken fort, es schien ein nahezu perfekter Ort für derlei Plauderei zu sein. Mir fiel nichts Besseres ein, allein ich war nicht sicher, würden wir verweilen. Unsere Worte werden leiser, sie verschwinden in der Weise einer Zeichnung hier im Sand. Es gibt kein Leben ohne Schande. Jetzt, wo fremde Schiffe stranden, ist erst recht nichts überstanden.
Wiederholung, Wiederholung.
Herbst, da mach Geschichte. Ja, Monatsrückblick.
Radio frei.
Ihr hört Radio frei und wir blicken zurück. Das heißt, um genau zu sein, blicken nicht wir zurück, denn...
Platz neben mir ist leer. Ich höre.
Und das trifft leider auch auf das Studio hier zu. Der Platz neben mir ist leer. Eigentlich hatten Felix und ich diese Sendung zusammen machen wollen. Nun ist er unerwartet krank gefallen. Oder wie heißt das? Er ist der Krankheit anheimgefallen. Seine Teilnahme ist der Krankheit anheimgefallen. Und deswegen stehe ich alleine hier und der Platz neben mir ist nun einmal leer. Aber hoffentlich kriege ich das auch so hin und hoffentlich sind die Beiträge, die Felix und ich teilweise zusammen rausgesucht haben und die Musik ebenfalls, denn nach eurem Geschmack. Und es war etwas verblüffend. Ich habe mich schwer getan, wir haben uns schwer getan. Und aus den vielen Beiträgen, die in diesem Februar über den Sender gerauscht sind, diejenigen auszusuchen, die wir besonders gut gefunden haben. Denn es war richtig schwer, diese Auswahl. Das fing schon damit an, dass wir mit dem Wetter gehadert haben. Denn am 13. und am 14. Februar gab es eine Situation, die dazu führte, dass wir unterschiedliche Beurteilungen der Wetterlage hier hatten. Am 13. habe ich eine Sendung beendet mit Worten zum Wetter und am 14. hat Christine sie dann eröffnet mit anderen Worten zu einem anderen Wetter, als ich sie vorher prognostiziert hatte. Und diese beiden kurzen Ausschnitte, die spielen wir mal am Anfang unseres Monatsrückblicks, um zu zeigen, dass unsere Wetterprognosen manchmal stimmen, manchmal aber auch nicht. Insbesondere dann, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind, stimmen sie manchmal nicht. In diesen 30 Sekunden kann ich nur sagen, das Wetter hat sich weiter verschlechtert. Der Regen, als ich gekommen bin, der Nieselregen, ist mittlerweile unterbrochen von einigen Schneeflocken. Und wir wollen mal sehen, wie sich dann morgen, Christine steht neben mir und macht morgen die Sendung und die kann dann davon berichten, dass der Schnee zwar gefallen, aber nicht liegen geblieben ist.
Ja, er liegt noch. Der Schnee liegt noch. Reino hat gestern im Unterdessen mit den Worten geendet. Der Schnee wird nicht liegen bleiben. Er ist liegen geblieben. Die einen freut's, die anderen ärgert's, denn es ist rutschig und glatt draußen. Ich begrüße euch herzlich heute am Freitag, den 14. Februar, zum Unterdessen-Magazin auf Radio Frei.
to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa.
Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no. Cover of another.
Red Hot Chili Pepper waren das mit Snow. Und ihr seht, die Auffassung darüber, was in der Zukunft das Wetter bringt und was das Wetter tatsächlich bringt, sind unterschiedlich. Und da ich mir so gar nicht vorstellen konnte, dass ich völlig daneben liege, habe ich denn vorsichtshalber rückblickend, also danach dann auch noch, diese vielgerühmte künstliche Intelligenz gefragt, danach, an wie vielen Tagen in Erfurt im Februar Schnee gelegen hat. Und ich habe unter anderem ChatGPT gefragt und ChatGPT hat mir wörtlich folgende Antwort gegeben. Basierend auf den verfügbaren Daten gab es im Februar in Erfurt bis zum 21.02. keine Schneedecke. Die Wetteraufzeichnungen zeigen, dass die Schneehöhe an jedem Tag dieses Zeitraums 0 Zentimeter betrug. Sollte sich Christin tatsächlich so stark geirrt haben bei ihrem Blick aus dem Fenster, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und habe dann auch noch die künstliche Intelligenz Perplexity gefragt. Und die hat mir folgende Antwort gegeben. Im Februar 2025 lag in Erfurt an insgesamt 6 Tagen Schnee. Betrug die Tage vom 14. bis zum 18. Februar sowie den 15. Februar, an denen eine Schneedecke von 1 Zentimeter gemessen wurde. Christin, du hast dich doch nicht geirrt, jedenfalls laut Perplexity nicht. Aber die Welt ist mit dieser künstlichen Intelligenz offenkundig schwieriger zu durchschauen gewesen, selbst wenn es um den Blick zurückgeht, wo man ja eigentlich annehmen sollte, dass alles feststeht. Aber vielleicht liegt das Problem einfach in der Differenz zwischen 0 Zentimeter und 1 Zentimeter. Wer weiß. Wir wenden uns vom Wetter ab und wenden uns einer Veranstaltung zu, über die Christin mit Jante am 20. Februar ein Interview geführt hat, und zwar über die Kraftwerkewoche. Ich habe dieses Interview ganz bewusst weitgehend an den Anfang gestellt, weil diese Veranstaltung, über die die beiden da geredet haben, tatsächlich noch läuft. Sie hat eigentlich erst begonnen und geht noch bis zum 8. März. Und dieses Interview hören wir uns jetzt an.
Kraftwerke. Culture, Equality, Now. So heißt eine Woche voller Veranstaltungen, alle rund um den 8. März, dem feministischen Kampftag, früher bekannt als Internationaler Frauentag. Die Kraftwerkewoche findet statt vom 1. bis zum 9. März in Erfurt und über diese Woche möchte ich sprechen mit Jante. Sie organisiert die Kraftwerkewoche. Hallo, herzlich willkommen.
Hallöchen, schön, dass du mich eingeladen hast.
Im November hatte ich meine Kollegin Uli hier ins Studio eingeladen von Radio Frei. Du warst hier zu Gast mit Florian von der Ständigen Kulturvertretung und ihr habt die Kraftwerkewoche vorgestellt. Zumindest den Planungsstand, den es damals gab im November. Ihr hattet damals aufgerufen, dass sich Gruppen beteiligen sollen. Menschen können sich melden, wenn sie Räume haben, Ideen haben für diese Kraftwerkewoche im März. Und seit diesem Interview sind 4 Monate vergangen. Ihr wart mitten in der Planung, in der Ideensammlung. Was ist denn in diesen 4 Monaten passiert?
Wow, unglaublich viel. Das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich weiß noch, ich stand bei Uli im Studio und da hat es gerade so angefangen, dass ich habe eigentlich schon ziemlich lange nach Leuten gesucht, aber da war dann nochmal ein großer Aufruf im November. Und dann habe ich gedacht, okay, das Interview hilft vielleicht ganz gut hier auch mal, um ein bisschen publik zu werden. Und dann bis zum 31.12. mal die Deadline, dass sich Leute bei mir melden sollen, die Ideen haben, einen Raum suchen, alles Mögliche. Und es haben sich echt super viele gemeldet. Ich glaube so 60 bis 70 KulturakteurInnen. Also sei es, jo, wir haben einen Raum, ja, wir haben keinen Raum, wir haben aber eine Veranstaltung oder wir haben eine Idee und einen Raum, war wirklich alles dabei. Und ja, im Endeffekt sind es jetzt ein bisschen was über 40 KulturakteurInnen, die jetzt im Kraftwerke-Programm drinstehen und stolz sein können, dass sie ein Programm hier haben.
Du hast auch diesen Flyer mitgebracht, den blätter ich auf und er wird immer länger, immer länger, immer länger, weil hier so viele Veranstaltungen draufstehen. Das geht los am 1. März und wenn ich bis nach unten schaue, sehe ich hier die letzte Veranstaltung am 15. März. Wir können jetzt hier nicht alles von diesem Flyer vorlesen oder durchgehen, das würde zu lange dauern, aber um so einen Eindruck zu bekommen, was in dieser Woche alles passieren wird, Jante, vielleicht kannst du mal so 5, 6 Beispiele rausgreifen, die auch zeigen, wie breit diese Woche aufgestellt ist von den Themen her.
Also wie du gerade gesagt hast, super viele verschiedene Sachen. Und da jetzt ein bisschen was rauszusuchen, ist natürlich schwierig. Ich gebe aber mein Bestes, um zu zeigen, wie vielfältig diese Woche ist. Oder es ist ja ein bisschen mehr über eine Woche, aber wir nennen es mal Woche. Von Ausstellungen über Workshops bis Lesungen und Konzerte, Gespräche und auch ein Stadtrundgang. Es ist wirklich so vielfältig und ich würde mal so versuchen, ein paar meiner Favoriten rauszusuchen. Hier, gleich die erste Ausstellung. Am 1.3. fängt das an in der Stadtbibliothek, hier in der regionalen Stadtbibliothek. Zyklus meets Augmented Reality, eine Ausstellung von Claudia Zech. Finde ich super interessant. Da geht es um den weiblichen Organismus und auch um den Zyklus einer Flinterperson. Super, super interessant. Ich habe auch schon gesehen, da braucht man auch eine App, um sich das Ganze anschauen zu können in der Bib. Das kann man sich dann runterladen, alles easy. Aber das klingt auf jeden Fall schon verrückt.
Und Augmented Reality, heißt das, ich setze so eine VR-Brille auf und bewege mich dann durch virtuelle Welten? Oder was meint Augmented Reality im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus?
Also, du bist schon nah dran. Das macht man dann mit seinem Handy. Da braucht man die Brille nicht. Und ich denke, da wird man dann sein Handy vor die Bilder halten und Bewegung sehen oder was da so passiert. Und ich selbst habe es noch nicht gesehen. Deswegen bin ich umso gespannter, was da passiert. Aber es ist auch verrückt, dass es dann so eine immersive Ausstellung sein wird. Das ist für mich noch unvorstellbar. Aber ich stelle mich schon drauf ein und lade mir die App runter. Das kann man dann auch alles auf Instagram nachlesen. Aber dazu dann gerne später mehr.
Das ist der Auftakt am 1. März, die Ausstellung. Okay, gehen wir mal weiter durch. Wir versuchen mal noch 4 vorzustellen. Okay. Mal schauen, ob wir es schaffen.
Eine Lesung, die ich super wichtig finde, ist Missbrauch, Macht und Medien, was #MeToo in Deutschland verändert hat. Die Lesung findet im Haus Dacherröden statt am 3.3.19:30. Da gibt es auch noch Vorverkaufskarten auf der Herbstlese-Webseite. Ich finde das Thema super wichtig, weil Medien benutzen wir heutzutage ja alle, sei es Social Media, im Internet, Webseiten, auch Bücher. Und Juliane Löffler, eine Journalistin, führt uns dann hinter die Kulissen ihrer investigativen Arbeit.
Und das ist auch ein Aspekt von Feminismus, denn unter diesem Motto steht ja auch die Kraftwerke-Woche, feministische Kulturwoche, also so die Verbindung von Feminismus und Kultur.
Genau. Mhm. Wenn wir dann weiterschauen, ist zum Beispiel auch hier eine Veranstaltung vom Jazzclub, und zwar am 4.3. die Girls Power mit The Raccoons und Estrella Major. Also, falls ihr die Raccoons noch nicht kennt, das ist eine junge Flinterband von wirklich richtig coolen Personen hier in Erfurt. Die haben sich vor kurzem erst neu gegründet, sind jetzt schon dabei, eigene Songs zu produzieren und haben auch schon viele Auftritte hinter sich hier in Erfurt. Und ich bin super gespannt, wie das dann im Jazzclub wird. Und was ich auch dazu sagen muss, im Jazzclub gibt es jeden Tag eine Veranstaltung vom 4.3. bis zum 9.3. Und der 9.3. ist voller Veranstaltungen. Also ihr müsst unbedingt mal beim Jazzclub vorbeischauen auf der Webseite. Da steht auch nochmal alles da. Ich bin so glücklich, dass sie sich wirklich für jeden Tag was ausgedacht haben und was stattfinden lassen.
Okay, das nochmal eine Abendveranstaltung. Oh, jetzt unterbrechen wir das kurz. Ich habe mir was rausgepickt, weil ich gesehen habe, es ist auch was für Kinder dabei. Auch am 5. März ein Bilderbuchkino im Haus Dacherröden und eine Lesung, nein, ein Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahre. Was verbirgt sich denn dahinter?
Da geht es um eine Geschichte, dass ein Teddy namens Thomas lieber ein Teddy-Bären sein möchte. Also ein Trans-Teddy. Und Teddy Tilly erzählt dann von seiner Geschichte zu der Transformation. Und das Tolle ist auch, es ist kostenfrei. Also da könnt ihr gerne mit euren Kindern hingehen. Ich finde, es ist gut, auch schon in jungen Altern aufzuklären, was es gibt, wie Menschen sich fühlen und finde es einfach schön, dass das Haus Dacherröden das auch anbietet und dann auch noch kostenfrei und für Kinder ab 4 Jahren.
das Bilderbuchkino, dann hatten wir davor ein Konzert und eine Ausstellung. Ja, Jante, welche 2, 3 Beispiele gibt es noch, die zeigen, wie vielfältig diese feministische Kulturwoche im März sein wird?
Also, wenn ich jetzt mal nach dem Tag gehe, dann gehe ich mal kurz einfach auf den 6.3. Da gibt es einen Workshop. Einen Workshop hatten wir noch nicht hier. Da geht es dann um Affirmationskarten, aber mal anders. Da werden die Affirmationskarten feministisch angehaucht und da geht es dann um empowernde Karten und empowernde Deko-Elemente zusammen mit Designiel. Genau. Sie bietet den Workshop dann an und man kann sich per Mail an sie melden. Das steht dann auch nochmal im Internet. hallo@designiel.de und da wäre die Teilnahme dann 10 bis 15 Euro für das Material eben. Und was man dazu sagen muss, die machen das halt alle aus eigener Kraft heraus und das finde ich so toll, dass sie sich dann auch Zeit nimmt und so einen Workshop anbietet. Ich finde, sie macht schon viel Arbeit, man kann es auch auf Instagram sehen und bin super gespannt, was bei dem Workshop rauskommt. Und ich denke auch mal, dass man im Nachhinein dann auch über viele andere Veranstaltungen nachschauen kann, was denn da rausgekommen ist und das dann auch auf dem Kraftwerke-Kanal, Kraftwerke-Erfurt bei Instagram, da werde ich auch auf jeden Fall im Nachhinein ein paar Bilder posten, ein paar Videos. Das heißt, wenn ich zum Workshop gehen kann, kann dann vielleicht später wenigstens sehen, was bei rumkam.
Ich habe eine inhaltliche Frage, eine Nachfrage. Was sind denn Affirmationskarten? Was steht da drauf?
Also vielleicht einfach erklärt, das sind Karten, die man sich selber jeden Tag anschauen kann und wie man sich selber Selbstliebe schenken kann und einen ermutigt und dass man das jeden Tag vor seinen Augen hat und weiß, hey, du bist toll, du bist so perfekt, wie du bist oder unperfekt ist auch perfekt und oder so solche Sprüche und die kann man sich jeden Tag anschauen oder kann man verschenken. Ja, das sind Affirmationskarten, einfach für Selbstliebe und Selbstbewusstsein.
Okay, das könnt ihr in einem Workshop selber ausprobieren. Okay, 2 haben wir noch.
Gut, dann gehe ich mal auf den 7.3. Ich habe gerade eben den Stadtrundgang erwähnt. Da geht es um die Hexenverfolgung in Erfurt. Das wird von der Selbsthilfegruppe, von der historischen Selbsthilfegruppe hier in Erfurt geleitet. Und die treffen sich am 7.3. am Sandmann bei der Kreuzgasse um 16 Uhr und zeigen euch dann ein bisschen, wie es denn hier in Erfurt mit der Hexenverfolgung aussah. Finde ich ja super interessant. Ich bin super gespannt, was die erzählen werden. Ich habe mich selber damit noch gar nicht befasst und bin deswegen so verblüfft, dass es auch Wissen darüber gibt, über diese Hexenverfolgung hier in Erfurt. Und was man dazu sagen muss, ist ja, dass Hexenverfolgung eine super schlimme Sache ist, weil da wurden Frauen gejagt, die eben aus dem Patriarchat ausbrechen wollten. Und das gilt dann als Hexe. Und deswegen finde ich es umso wertvoller, dass sie da auf das Thema aufmerksam machen und auch mal zeigen, wie es denn hier in Erfurt zuging.
Da geht es wahrscheinlich einige Jahrhunderte zurück in der Geschichte beim Stadtrundgang Hexenverfolgung in Erfurt. So, ein letztes können wir noch rausnehmen. Stadtrundgang, was hatten wir noch nicht?
Ein Tattoo-Flash-Day am 8. März, an dem feministischen Kampftag. Da wird dann im Yeah Baby Studio in der Nordhäuser Straße 80 von 10 bis 17 Uhr von, ich glaube, vier Tattoo-KünstlerInnen einen Flashday angeboten. Das heißt, man kann da hingehen, hat ein paar Tattoos zur Auswahl und kann sich das tätowieren lassen. Und natürlich sind es in diesem Fall feministische Motive. Und ich bin super gespannt, was sie so anbieten, weil alle 4 KünstlerInnen haben ganz unterschiedlichen Style und in einem Studio und ich glaube, da ist für jeden, der gerne Tattoos auf sich hätte, was dabei.
Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ran winken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Sie schwingen Reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirmspringen, Gewichte heben, Pflaster kleben in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem, Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Ist das kein Problem? Sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Gar keine Frage. Für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage.
Liebe Leute, wer jetzt erst dazugeschaltet hat, wir finden uns im Monatsrückblick auf den Monat Februar des Jahres 2025, wie jeden Monat am ersten Sonntag um 17 Uhr. In diesem Monat war einiges Interessante. Es hat allerdings auch noch gewissermaßen Nachwehen zu unserem Umzug gegeben. Und eine kleine Nachwehe davon haben wir erlebt, als Carsten ein Interview gemacht hat und von draußen eine Zuschaltung, eine Zusendung gewissermaßen an Geräuschen bekam, die er dann kommentiert hat.
Andersrum sein. Wir wissen, was wir da zu erwarten haben.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Hörst du es? Das ist jetzt eine Kehrmaschine, also Geil. Nicht die Kehrarbeit, sondern und Laubbläser. Also das ist eine Kehrmaschine, die eine kleine hier, die direkt hier so, ich sag mal, wo kann die ganzen Zigaretten kippen? Wer kehrt die denn auf hier, weil sie da immer rauchen davor? Das ist eine Kehrmaschine und da sind noch zwei Laubbläser parallel unterwegs, Stadtwerke Erfurt. Es läuft nämlich bei denen, ne?
Ja, aber es ist für eure Radiosendung nicht ganz so.
Nee, es ist jetzt, aber nur, dass die Zuhörer wissen, aha, und das ist ja
jetzt fährst du bei. Das ist ja auch so ein bisschen immer Hörspiel, während wir hören nicht.
Und das ist so ein kleiner Multicar.
Ja.
Das ist eine kleine Multicar-Kehrmaschine. Klasse.
Die machen ich treffe den auch immer hinterm Rathaus oder hinter der Krämerbrücke.
Ich versuche dir den Ball wieder zuzuschmeißen. Ja, du warst gerade gedanklich dabei, dass ihr diesmal anders vorgehen wollt als eben damals. Ne? Also
grundlegend.
Tja, so ist das mit den Kehrmaschinen hier vor der Tür. Manchmal kommen sie so vorbei, dass man sie hört und dass man sie sogar über den Sender hört. Und diesmal wurde die Kehrmaschine auch noch kommentiert von Carsten und Reinhard, den ich vorhin vergaß. Hier am Mikrofon ist heute Reino. Und Reino hat sich, was den Monatsrückblick anlangt, ich glaube, ich habe aus meinen eigenen Sendungen einen Beitrag, der aber auch nicht von mir stammt. Aber ich habe mir einen Wunsch erfüllt aus dem Monatsrückblick für die Musik. Und zwar diesen hier.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound.
bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang, you hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down.
Dieser Februar des Jahres 2025 war in Deutschland natürlich unter anderem geprägt durch die Wahl, die für den Deutschen Bundestag, die Ende des Monats stattgefunden hat. Aber wir wenden uns nicht unmittelbar ihr zu und wir wenden uns auch in den nachfolgenden Beiträgen, die mit der Wahl zu tun haben, nicht unmittelbar der Wahl zu, sondern es sind alles ein wenig Vor- und Rückblicke und Begleitumstände, mit denen wir uns in diesem Rückblick beschäftigen. Und einer davon hat mit der Wahl eigentlich unmittelbar gar nichts zu tun gehabt. Das heißt, das stimmt nicht. Das Interview, aus dem der folgende Ausschnitt ist, stammt aus dem vom 3. Februar und ist im unterdessen an einem Montag gesendet worden. Da findet ja ganz oft praktisch immer der Espresso-Plausch statt, in dem einer von unseren Kollegen sich mit Sergei Lochthofen unterhält. Und in diesem Interview vom 3. Februar hat Sergei Lochthofen neben vielen anderen klugen Ideen und Überlegungen eine angestellt, die mir in dieser sozialpsychologischen Dimension bisher noch nicht untergekommen war. Die Bevölkerungsforscher sind da, glaube ich, auch ein wenig zurückhaltend. Es ist also ein gewissermaßen ein neuer Aspekt, der sich mit dem Geburtenrückgang beschäftigt. Und Sergei Lochthofen erklärt diesen unter anderem wie folgt.
Herr Lochthofen, die Erfurt schrumpft, obwohl Erfurt attraktiv ist im Grunde, aber der Zugzug ist nicht mehr so, wie er mal war. Hat sich jetzt irgendwie eingependelt, oder?
Ich würde ja schnell auch politisch das bewerten wollen. Also wir haben ja insgesamt in Thüringen eine schrumpfende Bevölkerung und ein schrumpfendes Geburtenzahlen. Ja, das heißt also, wir sterben aus, ohne Migration sowieso nicht mehr zukunftsfähig. Aber ich will nur sagen, die Geburtenrate ist ja inzwischen bei der Anfang der 90er Jahre, also praktisch nach dem Mauerfall, angekommen, als viele Leute verunsichert waren, nicht wussten, ABM-Stellen, keine Arbeit, keine Perspektive, dass da sozusagen die Familien darauf und die jungen Leute reagiert haben und keine Kinder bekamen, schien irgendwie erklärlich. Dass das jetzt genauso der Fall ist, das finde ich schon bemerkenswert und ich würde mal meine Interpretation geben. Der ganze Hass und die Negativdarstellung, die Diskussion der letzten Jahre, dass das alles hier schlimm sei in Thüringen, dass das alles zurückgeht, dass der Staat zusammenfällt, also eine Partei, die da sozusagen auf Angst setzt, das schlägt jetzt in die Bevölkerung durch und die Reaktion in den Familien ist, sie kriegen keine Kinder mehr oder viel zu wenig Kinder. Und insofern sage ich jetzt mal, ist selbst die Stadt Erfurt oder Weimar, die normalerweise für Wachstum bekannt waren in den letzten Jahrzehnten, genauso davon betroffen wie andere Regionen, die vielleicht ganz entvölkern langsam. Also ich glaube, diese Hasspolitik, die in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, die zeigt auch psychologisch bei den Menschen eindeutig Wirkung.
Soweit also die Erklärung von Sergei Lochthofen für den Geburtenrückgang. Oder beziehungsweise, ich sollte es etwas vorsichtiger ausdrücken, es ist eine mögliche Erklärung für einen Anteil des Geburtenrückgangs. Und damit kommen wir schon ein wenig näher zu der Berichterstattung, die wir hier bei Radio Frei hatten über den Wahlausgang beziehungsweise über die Vorbereitung der Wahl. Und einer dieser Berichte stammt vom 10. Februar 2025. Da war nämlich der Kollege Reinhardt bei einer Veranstaltung der Omas gegen Rechts, die sich mit dem Thema Verbot der AfD beschäftigt hat. Und bevor ich diesen Ausschnitt aus diesem Bericht wiedergebe, läuft noch ein Song von Dota Kehr und dann kommt gleich der Auszug, den ich ausgewählt habe aus dem Interview vom 3. Februar.
Draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab. Es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Genieße die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
Dieser Abend bleibt für mich nicht wegen seines eigentlichen Themas, ein mögliches AfD-Verbotsverfahren, erinnerungswürdig. Denn vieles ist ja bekannt. Es sind andere Erkenntnisse und Fragen, die währenddessen bei mir aufploppen und hängen bleiben. Inwieweit ist unser Land jetzt schon nicht mehr komplett funktionsfähig, wenn es Sperrminoritäten gibt? Warum gelingt es einer Partei, dauerhaft die anderen Parteien mit ihren Themen vor sich herzutreiben? Und welche Rolle spielen dabei wir als Medien bei der Themensetzung? Und erreichen wir am Ende nicht nur die, die ohnehin schon überzeugt sind? Ein bisschen ratlos bin ich nach der Veranstaltung schon und frage daher die anderen im Publikum, wie es ihnen mit vielleicht neuen Erkenntnissen geht.
Erkenntnisgewinn ganz eindeutig. Wir müssen jeden Einzelnen ansprechen in unserer Verwandtschaft, im Bekanntenkreis und vor allen Dingen Amtsträger. Also Bundestagsabgeordnete, wie verhaltet ihr euch? Macht ihr da mit? Seht ihr noch keine Notwendigkeit? Seht ihr nicht, dass es lichterloh brennt?
Wenn dann das Verbotsverfahren möglicherweise durch wäre, dann müsste man sich aber erst recht wappnen, sozusagen diejenigen, die dann auf dem Verbotsindex stehen, mit ihrer Meinung dann auch wieder zurückzugewinnen. Und dann kann man es auch gleich jetzt versuchen. Und wenn man jetzt feststellt, von wegen, dass man die gar nicht zurückgewinnen kann, dann wird man das auch in 5 oder 6 Jahren nicht schaffen.
Sag einfach mal, ich bin immer noch ratlos. Weil das, was wir machen, ich weiß es nicht. Das ist noch nicht das Richtige, weil wir müssen den abholen, der an der Werkbank steht, schrubbt wie verrückt und von so einem intellektuellen Menschen wie mir hochnäsig angeguckt wird. Und das ist der Frust dieser schwankenden Wähler, ist meine Meinung.
Dass die demokratischen Menschen, die eigentlich dagegen was setzen wollen, gegen das, was die erzählen, zu kurz kommen mit ihrer Meinung, das ist mir so noch gar nie so bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. Ich reg mich nur immer auf über die ganzen Falsch- und Fake News, was sie da so verbreiten, dass das nicht richtig gestellt wird. Der Versuch der demokratischen Parteien, dem was entgegenzusetzen, nimmt denen natürlich auch die Möglichkeit zu argumentieren für ihre Angelegenheit.
Möglicherweise hilft es bei all den Überlegungen, wie Menschen denken und wovon sie politisch überzeugt sind, auf die Sprache zu achten. Also wie genau jemand formuliert oder absichtlich ungenau formuliert oder wie Begriffe gesetzt werden, wenn sie so gesetzt werden, dass immer schon eine Tendenz und vorgeprägte Meinung mitschwingt. Ich weiß, das klingt kompliziert und ich rede deswegen auch darüber mit Katharina König-Preuß.
Ich glaube, dass es notwendig ist, sehr bewusst auf Sprache zu achten, weil viele gar nicht registrieren, wie sehr ihre Sprache sich in den vergangenen Jahren angepasst hat an die von rechts kommende Neuformierung der Sprache. Und mit der Neuformierung der Sprache geht ja auch immer die Programmatik der AfD einher. Und ich finde, besonders deutlich wird es gerade an den Begrifflichkeiten, in Anführungszeichen, illegale Migration oder auch irreguläre Migration. Das ist keine Sprache, die sozusagen im klassisch-demokratischen Spektrum verwendet werden sollte, weil sie suggeriert, Menschen seien illegal, Menschen seien etwas Böses, Menschen seien sozusagen nicht berechtigt, hier zu sein in Bezug auf Geflüchtete, aber auch in Bezug auf Menschen mit anderer Hautfarbe, weil man ja Migration sagt und nicht beispielsweise Asyl. Und das Zweite, es suggeriert, dass es eine legale, einen legalen Weg gäbe, nach Deutschland zu kommen, um hier Asylantrag zu stellen. Den gibt es nicht. Und das heißt, mit der Sprache verbreite ich eigentlich, gegebenenfalls ungewollt, Fake News und ich öffne weiter den Raum für rechte Ideologie und rechte Programmatik.
Soweit ein Auszug aus dem Bericht von Reinhardt über die Veranstaltung von Omas gegen Rechts über die Frage, ob ein Verbot der AfD geboten, sinnvoll, widersinnig oder was auch immer ist in der Bewertung. Da ein Wahlsonntag immer ein Sonntag ist und weil dieser Monatsrückblick auch an einem Sonntag immer stattfindet, hatte ich mir verschiedene Songs rausgesucht, die etwas mit Sonntag zu tun haben. Sie sind alle mehr oder weniger gut an mehr oder weniger gut geeigneten Stellen einsetzbar und ich suche mal einen davon raus, der heißt Lazy Sunday.
get on with me neighbours. But they make it very clear they've got no room for ravers.
Small Faces waren das. Und wenn ich diesen Song, diesen Sound von denen, diesen Slang mir anhöre, fühle ich mich unweigerlich erinnert an Lena Meyer-Landrut. Die hatte einen ganz ähnlichen Slang drauf und ich war immer hellauf begeistert, nicht unbedingt von der Musik, die sie gemacht hat, aber von diesem Slang, den sie drauf hatte und mit dem sie ihre Musik unterlegt oder sagen wir mal überlegt hat. Wir kommen jetzt zu einer Wahl, die nicht an einem Sonntag stattgefunden hat, nämlich die U18-Wahlen, die keine offiziellen Wahlen waren. Wem sage ich das? Das wisst ihr alle. Sondern das waren Wahlen für Leute unter 18, die mal ausprobieren konnten, was es bedeutet, auch nachher vom Ergebnis her, zu wählen in dieser Republik. Und Uli, die Kollegin Uli, hat ein Interview mit Dr. Anna Lang über diese Wahlen gemacht, die in der Vorwahlwoche stattfanden. Und das Nähere könnt ihr diesem Interview entnehmen, das ich auch außerordentlich informativ finde.
Vielleicht erstmal ganz allgemein, was macht denn eigentlich aus Ihrer Sicht oder aus psychologischer Sicht eine gute Wahlentscheidung in Anführungsstrichen denn aus? Also welche psychologischen Aspekte sollten denn dabei berücksichtigt werden, um ja eine gute, eine fundierte Entscheidung treffen zu können?
Also Wahlentscheidungen sind entscheidungspsychologisch betrachtet Präferenzentscheidungen. Ja, das heißt, es gibt keine allgemeine Regel, was eine gute Wahlentscheidung ist und was eine schlechte Wahlentscheidung ist. Also man kann jetzt nicht sagen, die Wahl dieser Partei oder dieses Kandidaten ist eine gute Entscheidung und andere sind irgendwie eine schlechte Entscheidung, sondern man muss es immer individuell betrachten. Und am weitesten verbreitete Methode ist, sich eigentlich anzugucken, was haben die individuellen Wählerinnen und Wähler für politische Präferenzen, ja, in unterschiedlichen politischen Domänen, Außenpolitik, Innenpolitik, Sicherheitspolitik. Also was wollen die politisch? Wo stehen die politisch? Und sich dann anzugucken, passt die Entscheidung, die sie treffen, also zum Beispiel für eine Partei oder einen Kandidaten oder eine Kandidatin, zu diesen Präferenzen. Ja, das ist sozusagen die Minimalanforderungen für so eine gute Wahlentscheidung. Also ich sollte irgendjemand wählen, der auch meine Ansichten, meine politischen Ansichten teilt und repräsentieren kann.
Jetzt auch erstmal unabhängig von den Ergebnissen der U18-Wahl und Ergebnissen in Anführungsstrichen der richtigen Wahl, die jetzt am Sonntag stattgefunden hat. Unterscheidet sich denn das Wahlverhalten oder auch die Entscheidungsfindung bei Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen, also älteren Menschen? Gibt es da signifikante Unterschiede in der Herangehensweise oder so?
Also was sich natürlich unterscheidet, ist, was sie wählen. Also wir haben tatsächlich Unterschiede in, also ältere Leute, also sag ich mal über 60-Jährige wählen natürlich anders als 40- bis 65-Jährige. Und junge Menschen wählen natürlich auch anders als die Älteren. Also da gibt's Unterschiede. Es gibt grundsätzlich keine gesicherten Befunde darüber, ob unterschiedliche Faktoren für unterschiedliche Altersgruppen wichtig sind. Ja, das könnte man natürlich vermuten, also dass für junge Leute zum Beispiel Eigenschaften des Kandidaten wichtiger sind als für ältere Leute, aber dazu gibt es keine empirischen Befunde. Also wir können nicht sagen, junge Leute schauen eher auf das und ältere Leute schauen eher auf das. Was wir wissen, ist, dass es sehr individuell ist. Also so eine Wahlentscheidung, man muss sich das vorstellen, als ganz viele Faktoren gehen in so eine Wahlentscheidung ein. Natürlich nicht nur steht mir die Partei politisch nahe, sondern auch so, ich nenne das immer der menschliche Faktor. Ja, also haben die gute Kandidaten, wirken die kompetent, haben die in der Vergangenheit gut performt, sind die mir sympathisch, habe ich das Gefühl, die sind mir ähnlich, solche Dinge. Und wie groß der Einfluss auf die Entscheidung ist, ist von Person zu Person unterschiedlich. Also es gibt Leute, für die ist natürlich zum Beispiel sowas wie Sympathie des Spitzenkandidaten und Kompetenz des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin wichtiger als für andere Leute. Aber wir haben keine Informationen darüber, ob das systematisch mit dem Alter zusammenhängt.
Nun gibt es ja schon lange Diskussionen darum, ob man das Wahlalter herabsenken kann. Bei Kommunalwahlen und auch bei der Europawahl können ja auch Jugendliche ab 16 schon wählen. Und oftmals wird ja das Argument angeführt, warum jetzt zum Beispiel auch bei einer Bundestagswahl man erst eben ab 18 wählen kann, weil ja Jugendliche, junge Leute mit 16, 17 vielleicht noch nicht die Kompetenz hätten. Da stelle ich mir so die Frage, sind Jugendliche überfordert? Von all den Eindrücken können junge Leute noch nicht die Wahl richtig treffen? Also wie würden Sie aus psychologischer Sicht da auf so ein Argument reagieren?
Also das ist natürlich was, was sich empirisch untersuchen lässt. Und das habe ich auch getan. Also nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Man kann sich tatsächlich angucken, ob zum Beispiel jetzt 16-, 17-Jährige schlechtere Wahlentscheidungen treffen als Erwachsene, also 18- bis 80-Jährige zum Beispiel. Ja? Und dieses Argument, das Sie da eben genannt haben, das würde ja bedeuten, ja, wenn das tatsächlich so ist, wenn die jetzt überfordert sind oder aus welchen anderen Gründen nicht in der Lage, so gute Entscheidungen zu treffen, dann sollte tatsächlich die Wahlqualität bei den jungen Leuten schlechter sein als bei den Älteren. Ja, und das kann man in empirischen Studien untersuchen. Dafür gibt's mittlerweile, ich würde sagen, ungefähr so 6 Studien weltweit. Es ist kein besonders viel beforschtes Thema. Aber all diese Studien zeigen eigentlich, dass für die Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen es keine Unterschiede gibt zu den 18- bis 80-Jährigen. Also 16-, 17-Jährige scheinen das genauso gut zu können wie die Älteren.
Sie haben es eben schon angedeutet, man kann nicht von den Jugendlichen sprechen und die Jugendliche wählen so und so, wenngleich jetzt auch die ersten Überschriften bezüglich der Ergebnisse der U18-Wahlen erstmal titelten, die Linke ist vorne, wenn man sich dann halt die Wahlentscheidung angeschaut hat und auf die einzelnen Bundesländer so runtergebrochen ist, ist mir sofort ins Auge gesprungen. In allen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD mit Abstand stärkste Partei und wenn man sich halt eben die westdeutschen Bundesländer anschaut, spielen halt eben ganz andere Parteien eine Rolle und die AfD eigentlich überhaupt keine Rolle, mit Ausnahme von Bayern, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, es gibt da enorme Abweichungen. Was denken Sie denn, warum gibt es denn so einen markanten Unterschied zu diesem bundesweiten Ergebnis, wenn man sich eben die Wahlentscheidungen von in dem Fall jetzt dann Ostdeutschen oder brechen wir es mal runter, Thüringer Jugendlichen anschaut? Ticken die anders als der Bundesdurchschnitt oder als ihre westdeutschen AlterskollegInnen?
Diese mediale Erzählung, die Jugendlichen machen das und das, ne? Das ist natürlich schon so ein bisschen, also es ist irreführend. Ne? Also am Anfang hieß es ja, die Jugendlichen wählen grün. Oder 2021 hieß es, die wählen alle grün. Ne? Die wollen alle Klimaschutz und die wählen alle grün. So, und dann kam die Europawahl und dann ging es irgendwie, ja, die wählen alle konservativ oder die FDP. Ja, und jetzt haben wir irgendwie eine neue Bundestagswahl und jetzt sagen sie, die wählen alle links. Also dieses, das ist natürlich immer falsch. Ja, das ist natürlich tatsächlich auch einfach irreführend, das so darzustellen. Man kann sich das auf Bundeslandebene runtergebrochen angucken. Man kann es sich ja auch noch angucken auf verschiedene Wahlbezirke. Und da, das haben Sie ja auch schon angesprochen, dann sieht man auch eklatante Unterschiede. Also zum Beispiel im nördlichen Bayern hat die AfD auch sehr, sehr hohe Zustimmungswerte. Und es gibt auch Gebiete zum, im Westen der Republik, also irgendwo im Ruhrgebiet, wo das eben auch so ist. Und also ich glaube, was man auf jeden Fall sieht, wenn man das übereinander legt, zum Beispiel mit Befragungen zu den Erwachsenen, zum Beispiel zur Sonntagsfrage, ne, wenn heute Bundestagswahl wäre, was würdest du da wählen? Dann sieht man da eine hohe Übereinstimmung mit dem, was auch Erwachsene in genau diesen Gebieten tun würden. Also die Jugendlichen aus bestimmten Gebieten unterscheiden sich eigentlich nicht so sehr von den Erwachsenen. Wo die Erwachsenen hohe Zustimmungswerte zur AfD zeigen, zeigen auch die Jugendlichen hohe Zustimmungswerte für die AfD-Erhebungen.
Sie haben ja jetzt gerade schon Social Media angesprochen und das ist auch ein Thema, was schon vor einigen Monaten und Jahren, glaube ich, sogar dann auch schon aufgeploppt ist. So die enorme Reichweite zum Beispiel auch der AfD und der krasse Erfolg der AfD auf Plattformen wie TikTok. Und auch da, finde ich, wirkt es immer so ein bisschen einseitig, als würden Jugendliche sozusagen ungefiltert alle Inhalte der AfD auf TikTok und Social Media so aufnehmen und wirklich jedes Video, was da rausgesendet wird, würde sich da so total verfangen. Welche Rolle spielen denn soziale Medien wie TikTok, Instagram und so weiter für junge Leute in ihrer Wahlentscheidung? Also ist das eine Informationsquelle, die für Sie relevant ist? Wie ordnen Sie da auch diese Themen ein, die dann auf TikTok ja verhandelt werden zum Beispiel?
Also wir wissen, dass Social Media auf jeden Fall eine wichtige Informationsquelle auch für politische Informationen ist für junge Leute. Ja, und bei den ganz Jungen, also bei den, ich sag mal, 12 bis 18-Jährigen, gibt es da eigentlich drei Informationsquellen, die wichtig sind. TikTok auf Platz 1, ja, und dann Instagram und dann YouTube. Und alles andere ist eigentlich vernachlässigbar. Ja, also das sind so die drei Informationskanäle. Und wenn man junge Leute fragt, sagen die auch, ja, ich habe darüber politische Informationen bekommen. Ich habe mich zum Beispiel über die Bundestagswahl informiert, über die Europawahl oder was auch immer. Und manche